Gut, moin moin. Willkommen zu dieser vorletzten Session in diesem Raum. Und ich bin sehr gespannt, was uns Bernd Erk über das Forken erzählen wird. Einen runden Applaus.
Danke. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Hoffe, ich werde Sie nicht enttäuschen. Um was geht's in dem Talk? Geht es um ja, eine kleine Vorstellungsrunde. Ich werde so ein bisschen erzählen, was Ezinga ist, was NetWest ist, wer ich bin. Und dann zu all diesen Dingen, die dieses Ezinga und das Projekt vor 3 Jahren ausgemacht haben, so ein bisschen her, ein bisschen vielleicht auch ins Projekt reingucken, was wir so gemacht haben. Und vielleicht gibt es natürlich auch ein bisschen noch Zeit für Diskussionen, Fragen, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Bernd Erk, ich bin einer der beiden Geschäftsführer von NetWest mit dem Sitz in Nürnberg. Ich bin seit Tag 1 quasi in dem Ezinga-Projekt auch mit drin. Wir haben das Ostern 2009. Damals haben wir uns das erste Mal getroffen, dazu sage ich dann später noch ein bisschen was und bin da in der Community, also seit vielen Jahren sehr, sehr aktiv, war das auch zuvor in der Nagios-Community. Ja, zu NetWest, wer es nicht kennt, wir sind Open-Source-Dienstleister mit dem Sitz in Nürnberg, kümmern uns Schwerpunkte Open-Source-Systems-Management, Data-Center-Solutions, alles mit dem Schwerpunkt Rechenzentrum Open-Source und da sind wir auch ganz bekannt dafür. Noch zwei Hinweise. Wir haben dieses Jahr das erste Mal ein Puppet Camp in Deutschland. Also falls jemand Puppet macht, da Interesse hat hinzugehen, vielleicht mal notieren, ist Ende Oktober. Und des Weiteren möchte ich noch kurz auf das Root Camp hinweisen. Das findet heute hier statt im Rahmen des Linux-Tags. Da geht's so ab 17 Uhr los. Das ist ein Barcamp für Admins, eine Unkonferenz im Raum New York. Und um sie zu motivieren, habe ich vorhin nochmal den Bierbestand fotografiert. Sollte sich also auf jeden Fall lohnen, nicht nur deshalb. Und am Ende des Tages suchen wir natürlich auch noch Mitarbeiter, wer tut das nicht, zumindest in Deutschland. Also falls jemand einen Job sucht, würde ich mich auch freuen. Ja, so ein bisschen kurze Geschichte. Ich denke, Nagios und Ezinga soweit bekannt. Nagios ist im Endeffekt das etablierteste Open-Source Systems-Management-Werkzeug. Ich will bewusst auch nicht sagen, das Beste, denn es gibt auch andere gute am Markt, aber Nagios ist schon das Schlachtschiff. Was es aber besonders ausmacht, und das macht auch das Projekt so wichtig, dass Nagios alleine auch relativ wenig ist. Das heißt, Nagios an sich ist mehr ein Ökosystem aus vielen Add-ons, sei das PNP für Nagios, EventDB, Nugtrap, was es auch immer da alles gibt. Das heißt, viele kleine Tools machen letztendlich Nagios aus und jeder, der das von ihnen laufen hat, wird vermutlich nicht nur Nagios haben, sondern immer noch ein bisschen was dazu. Und das macht das Ganze sehr speziell. Ja, wie schaut Nagios aus? Schaut so aus. Man kann das an allen Ecken natürlich modifizieren, dafür gibt es HTML und Stylesheets. So schaut Ezinga heute aus. Das klassische Interface ist letztendlich dieselbe CGI-Basis, die es gibt mit dem anderen Theme, die aber auch Features hat, die in dem klassischen Interface stattfinden. Und so sieht das Web-Interface aus. Ich habe heute keine Live-Demo, außer ich rede so schnell, dass ich noch Zeit dafür habe, dann kann ich die machen. Wir haben letztendlich 2 Webinterfaces, die wir haben. Was ich mehr zeigen wollte, auch wenn es ein bisschen plakativ ist, wir haben uns dann natürlich auch in der Optik ein bisschen weiterentwickelt, aber nicht nur Stylesheets gemacht, sondern wir haben auch viel im Core gemacht, entwickeln da sehr, sehr viel. Und obwohl wir damals mit 7 Leuten gestartet sind in dem Projekt, sind wir mittlerweile schon ganz, ganz viele. Wir haben angefangen ausschließlich in Deutschland, lag irgendwie halt nahe, weil wir alle uns aus Deutschland kannten. Dann der erste Ausländer war aus Österreich. Der Michael Friedrich, der immer noch sehr, sehr aktiv ist und dann ist das Ganze so rausgegangen und jetzt ist ein bisschen was in Südafrika, in Israel, in Amerika. Das heißt, es ist schön international und ist wirklich eine große, große Runde, die da mehr oder weniger aktiv, wie das denn in allen Open-Source-Projekten ist, dran arbeitet. Was ein Fork ist, ich gehe mal davon aus, das weiß man. Weiß jemand nicht, was ein Fork ist? Nur so Interesse halber. Der traut sich jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, weil Angst hat, sie nehmen dann den Rucksack weg. Aber ich denke, hier in der Szene braucht man es nicht erklären. Ein Fork, letztendlich ein Teil der Software, so wie sie ist, nehmen, den aktuellen Stand kopieren, letztendlich unter einem anderen Namen und dann auch eigenständig weiterführen. Es gibt verschiedene Gründe, warum das geht. Letztendlich ist die Urversion darauf zurückzuführen, auf diese Free Software Definition, die das eben erlaubt, dass man den Code weiterverwenden kann. Das heißt, Open Source an sich bietet natürlich die Basis, es zu machen. Es gibt ein paar Ausnahmen. BSD-Licensing und so weiter ist teilweise ganz schön kompliziert, aber das ist letztendlich die Grundlage. Ein bisschen später kam diese Open Source Definition und da ist es also so, dass von dieser Open Source Standard Initiative jede Lizenz, die anerkannt ist von denen, muss auch entsprechend forkbar sein. Wer mehr dazu wissen will, es gibt auf Wikipedia eine unglaublich lange Liste. Besonders spannend fand ich die Do what the fuck you want to public license. Die ist ebenfalls zertifiziert. Falls jemand da einsteigen möchte heute Abend, kann er das dann auch gerne machen. Ja, Gründe. Warum haben wir das gemacht? Es gab eine Vielzahl an Gründen, damals Nagios zu forken, und der, für alle, die nicht in dem Projekt involviert waren, sondern das rein aus nüchterner Seite gesehen haben, war, dass niemand wusste, gibt's neue Features, gibt's eine neue Version, tut sich überhaupt was. Und jeder für sich, sei das jetzt auch Privatpersonen oder Firmen, natürlich auch Interessen daran haben. Das heißt, ganz klar, die unterschiedlichen Ziele waren ein wichtiger Punkt. Das heißt, man wusste nicht so genau, was machen wir jetzt, was wollen wir jetzt. Seitens Nagios Enterprises war damals schon klar, man will ein kommerzielles Produkt machen, was es ja heute gibt, Nagios XI an der Stelle. Und auf den anderen ging es eigentlich immer mehr um die Features. Das war den Leuten auch ziemlich wurscht, ob das eine BSD oder GPL oder was auch immer, sondern es ging darum, wir hätten gern das und keiner macht's. Und welche Version kommt in 2 Wochen? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Das Zweite ist, dass du natürlich dann versuchst, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und gerade bei Nagios, und da weiß ich es auch persönlich, obwohl ich auch weiß, dass da viel geschrieben wurde, da gab es diese Kommunikation. Also es gab durchaus die Gespräche, auch mit Eason, der Hauptentwickler und quasi auch Erfinder von Nagios ist, zu sagen, wir müssen was machen. Unser größter Schmerzpunkt war immer NDO Utils, die damals wirklich Abfall waren. Die haben nicht vernünftig funktioniert und gesagt, wir müssen da was machen. Und wir haben uns ganz oft getroffen. Ich kann mich noch erinnern, wie wir in Schweden in irgendeiner Untergrundhöhle waren, in so einer Abendveranstaltung, waren beide schon ziemlich angeseiert und haben aber trotzdem gesagt, das müssten wir mal machen. Und aus dem müssten wir mal machen, ist das passiert, was man immer macht, wenn man es müsste mal machen, bis es nichts passiert. Und so ging es immer hin und her. Also das gab durchaus lange Kommunikation und sagt, wir müssten unbedingt da weitergehen. Aber das war ein großes Problem mit dem Nagios-Projekt, was wir an der Stelle hatten. Und das ging auch ganz, ganz vielen anderen so. Darüber hinaus gab es speziell in dem Nagios-Projekt auch noch so ein Nagios Community Advisory Board, wo verschiedene aus der Community, viele Deutsche auch mit drin waren. Da ist aber abgesehen davon, dass wir irgendwann mal auf der Website aufgetaucht sind, halt auch nicht wirklich was passiert. Das Zweite war letztendlich auch ein Grund, dass einfach kein Fortschritt. Das war ein ganz wichtiger Grund. In dem Nagios war und ist immer noch ein Riesenökosystem, das wir natürlich auch in dem Isinga mithaben, aber es ging in vielen Kernfunktionalitäten nicht wirklich was voran. Und was viel schlimmer war, als dass diese Features nicht da waren, wir wussten auch nie, kommen sie nächste Woche, kommen sie in einem Monat, wer arbeitet da dran? Das nächste Problem ist Kommerzialisierung. Ich sage nicht, dass Kommerzialisierung grundsätzlich ein Problem ist, denn am Ende des Tages ist jeder, der hier einen Vortrag macht, der finanziert sich, der arbeitet und der macht es nicht nur zum Spaß. Also am Ende des Tages kann und soll auch jeder Geld verdienen, natürlich auch mit Open Source. Aber das Problem an der Stelle ist dann, wenn ich so stark meine kommerziellen Interessen betreibe, dass der Open-Source-Gedanke dabei ins Hintertreffen gerät. Oder die Situation, die man auch heute bei Nagios sieht, dass alle spannenden Features in Nagios XI kommen und im Nagios Core, der offen ist, nichts passiert. Das ist eine, ja, ich würde mal sagen, durchaus kritische Problematik an der Stelle, die wir hier haben. Ein weiterer Grund ist letztendlich, man konnte sich nicht einbringen. Das heißt, man hat bei Nagios keine Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Form was in einen, wo waren wir damals? Da waren wir noch bei CVS, also in irgendein CVS was zu committen. Jetzt mittlerweile sind sie auf Subversion, weil Eason sagt, Git ist ihm zu schwer und er möchte erstmal Subversion machen. Das heißt, man konnte schon mal nicht mitarbeiten an dem Projekt, was zusätzlich wirklich eine Schwierigkeit war. Also es waren zu dem Zeitpunkt, wo wir Isinga geforkt haben, gab es einen Co-Entwickler, das war Eason und der war der Einzige, der in irgendeiner Form Kontrolle hatte. Und das Fünfte, Kundenanforderungen. Klar, wir sind eine Dienstleistungsfirma, Kunden sagen, wir hätten gerne das Feature, wir sagen, hätten wir auch gerne. Und wir können es reinbringen. Andererseits ist natürlich auch, wenn ja jemand Open Source hat, möchte ich sagen, es will nicht jeder seinen eigenen Fork haben, sondern jemand möchte irgendwo nah am Standard bleiben, damit er auch updaten kann. Und so ein gewissen, ja, Verhinderung von so einem Vendor-Login ist ja auch ein ganz entscheidendes Argument auch für Open Source. Und Trademark-Probleme. Die gab es auch. Die haben wir selber gespürt als Firma damals, das muss man knallhart sagen. Wir haben über diesen Trademark, da wurde viel erzählt. Und das ist im Endeffekt was über Deutschland ging. Das ging dann nach Frankreich. Ich weiß nicht, ob das jemand verfolgt hat. Da ging es dann um Nagios FR. Dann hat man sich damit angelegt. Und jetzt die letzte Entwicklung, also der Post ist 3 Tage alt, man kann ihn nicht lesen. Jetzt ist es so, dass im Moment Nagios Enterprises versucht, die Domain vom Nagios-Portal zu übernehmen. Ich weiß nicht, ob jemand nagiosportal.org, kennt das jemand? Das ist so die Community. Und das sind Leute, die das privat machen. Ich kenne die alle gut, die das auch privat finanzieren, ihre eigenen Server zahlen, die da keinen Euro mit verdienen. Und jetzt ist es so, dass sie 15 Seiten vom Anwalt bekommen haben, dass sie gegen 15 Trademarks verstoßen und jetzt ändern sie ihren Namen halt von Nagios in Monitoring-Portal. Also so kann man halt eine Community einfach auch platt machen und kaputt machen. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, das war diese Woche. Ich glaube, Nagios-Portal.org geht jetzt schon auf Monitoring-Portal, das ist schon umgeleitet, damit man bei Google da nicht komplett hops geht, wenn die Domain abgeschalten wird. Und am Ende des Tages ist es natürlich so, dass man sagt, okay, aus diesen vielen Argumenten, da muss man irgendwas machen. Also wir müssen da irgendwie darauf reagieren, weil, und am Ende des Tages ist es so, dass alle die Isinga geforkt haben, Leute waren, die Nagios, ich würde jetzt nicht sagen geliebt, lieben tut man jemand anders und nicht sein Projekt, aber die dem sehr verbunden waren, die jahrelang da drin waren, die Add-ons dafür programmiert haben. Also das waren keine Leute, die gesagt haben, Nagios ist scheiße und wir forken jetzt, sondern das waren alle Leute, die gesagt haben, Nagios ist gut und wenn wir nicht forken, dann geht's vor die Hunde, weil es gibt ja auch andere Projekte, OpenNMS, Zabbix und. Und genau das ist letztendlich dann die Motivation gewesen. Es gibt natürlich auch ein paar andere bekannte Beispiele, vielleicht der Vollständigkeit halber, ich habe in der Zusammenstellung der Folien gesehen, dass bei relativ vielen Sun Microsystems und Oracle mit drin hängt, das war aber nicht unbedingt eine Absicht, das ist mir erst danach aufgefallen. OpenOffice, Libre ist ein gutes Beispiel, was jeder kennt. MySQL, MariaDB kennt man, ja, da ist auch zunehmend eine Kommerzialisierung zu erkennen. Das ist dann letztendlich den Postgres-Leuten dürfte es ganz gut gefallen, weil ich glaube, die bekommen immer mehr Zuspruch. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch hier Hudson Jenkins und es waren jetzt auch 3 Sun Oracle Geschichten. Wie gesagt, keine Absicht, falls jemand von dort da ist, aber ich stehe natürlich trotzdem dazu. Anderer bekannter Mambo Yomla, auch da hat man sich irgendwie überworfen, damals mit Trademarks und dann sind einfach Forks entstanden. Ich glaube Mambo, außer in der Tanzschule, kennt heute keiner mehr. Ja, das ist tot. Also da gibt's halt jetzt Yomla und fertig aus. Naja, irgendwann haben wir gesagt, jetzt machen wir was. Und entstanden ist die Idee, das erste Telefongespräch dazu hatte ich, da war ich ebenfalls bei Sun. Ich weiß gar nicht, warum ich es mit Sun so habe, aber da war ich gerade im Büro in München, da hatten die noch eins. Und da habe ich damals telefoniert mit dem Jörg Linge, der PNP von Nagios Entwickler. Da haben wir uns eine Viertelstunde angeschimpft, dass es irgendwie alles ein Scheiß ist und dass wir in dem Advisory Board nichts machen. Und dann haben wir gesagt, ja, das stimmt. Und dann irgendwie sind wir mit dem Gespräch zu Ende, da müssten wir mal was machen. Und dann haben wir gesagt, ja, was soll man da machen? Und dann haben wir gesagt, ja, dann forken wir es halt. Und dann haben wir gesagt, oh, naja, weiß nicht. Überlegen wir mal. Und das war's dann. Also das Gespräch endete mit, na, dann forken wir's halt. Und dann haben wir gesagt, nee, das können wir nicht machen. Und dann ist jemand beleidigt. Aber das war letztendlich damals, dieses Telefongespräch war so ein bisschen dieser Zünder da drin. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt unterhalten wir uns mal. Das heißt, wir haben uns dann getroffen, Ostern 2009 in Nürnberg, weil es naheliegend war, mit den Leuten Hendrik Becker, Michael Lübben, Matthias Flacke war dabei, Jörg Linge und ein paar von uns. Und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und haben uns unterhalten, haben gesagt, wollen wir das wirklich machen? Und uns war natürlich auch bewusst, also allein von diesem Forkhaufen waren ja 4 in diesem Nagios Community Advisory Board und uns war klar, das war die längste Zeit, die wir da drin waren. Aber da wir nichts gemacht haben, haben wir nicht vor Arbeitsmangel Angst gehabt, sondern so ein bisschen vor diesen politischen Wellen. Und dann war quasi erstmal so die Diskussion, wie gehen wir damit um? Und dann ist quasi auch jeder so ein bisschen rausgegangen damit und hat gesagt, okay, was müssen wir machen? Hat es mal versucht, in der Firma zu klären, mit Bekannten gesprochen, mit anderen in der Community. Da gab es mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Gespräche, die ich gar nicht weiß und die ich nicht kenne. Und gesagt habe, okay, wie gehen wir damit um? Wie findet ihr das? Findet ihr das scheiße? Weil so eine Community splittet man natürlich auch. Das heißt, in der Nagios-Community ist groß und wenn ein paar Leute sagen, wir machen was Eigenes, dann treibst du in gewisser Weise auch einen Keil rein. Das heißt, für uns war wichtig, rauszufinden, was passiert dann, wenn wir das tun an der Stelle. Dann haben wir uns versucht, in irgendeiner Form auszudenken, wie können wir das überhaupt machen. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel Arbeit vor uns, was brauchen wir alles, wie kriegen wir das in irgendeiner Form hin, wer macht was, haben wir die Ressourcen, wie können wir das aufsetzen, wie müssen wir vorgehen, wie machen wir es auch politisch korrekt in irgendeiner Form. dazu sei ergänzt, dass wir niemanden angerufen haben und gesagt, wir forken jetzt. Also das wurde oft kritisiert, das haben wir nicht gemacht. Wir haben nicht angerufen in Amerika und gesagt, hallo, wir forken jetzt, bitte anziehen. Sondern wir haben zuvor einfach x-mal versucht, was zu machen und da kam halt keine Response. Aber wir haben nie mit einem Fork gedroht, weil wir das auch für ein ziemlich blödes Stilmittel hielten, damals zu sagen, wenn wir links nicht kriegen, dann forken wir rechts. Sondern das war eher so eine Entscheidung, die durchaus länger gesagt ist und dann haben wir es halt gemacht. Dann war das Thema Lizenz. Mit was für einer Lizenz haben wir es zu tun? GPL, wo Nagel steht, können wir das überhaupt machen? Da war relativ schnell klar, ja, ist an sich erstmal kein Widerspruch. Wir können das machen, natürlich unter der Nennung des Alt-Knowledge, was da passiert. Das machen wir auch nach wie vor. Das heißt, in dem Projekt ist entsprechend die Copyrights sauber drin. Während jetzt zum Beispiel in der letzten Release ein Changelog-Eintrag, den der Michael Friedrich gemacht hat, der das ganz, ganz viel in seiner Freizeit macht, einfach verändert wurde. Das heißt, der hat einen Patch contributed aus Isinga zu Nagios, der Patch wurde angenommen und sein Name wurde aus dem Changelog rausgelöscht. Das geht halt einfach nicht. Das ist einfach keine Kultur. Und das bestätigt uns so ein bisschen auch in dem nach wie vor, dass wir es gemacht haben. Und dann war das Problem, wir wollten einen Namen haben. Und das war ziemlich schwierig, das mit dem Namen. Ich wollte irgendwas mit Monitor, also irgendwas, wo man an dem Namen hört, um was es geht. Und die Empfehlung kann ich eben nur aussprechen. Ein Name, wo der Name erklärt, was es ist, der ist zwar einfach und den verstehen die Leute schnell, aber ich habe damit erzeugt, damit einfach keinen Brand. Also ich schaff's nicht, dass ich irgendwann mein Eigenname werde. Und mit Isinga, was aus Zulu kommt, also da haben wir uns irgendwann Ubuntu angelehnt und gesagt, was könnte man machen? Dann gibt's irgend so ein Ubuntu-Zulu-Dictionary im Internet und dann haben wir halt so lange irgendwelche Begriffe angeklopft, bis irgendein Name rauskam, der dann in der Kausalkette auch noch die Domains frei hatte. Und dann kamen wir halt irgendwann mal auf Isinga und haben wir gesagt, wenn wir das Ding Isinga nennen, weiß keine alte Sau, was ist denn das überhaupt? Und wir haben gesagt, gut, das müssen wir dann halt erklären. Ja? Noch dazu können wir es nicht richtig sprechen, weil das ist so ein afrikanischer Klacklaut. Also man muss irgendwie so, Isinga sagen. Auf der Website gibt es irgendeinen Post, wo uns jemand aus Afrika besprochen hat, wie man es spricht. Also wir sagen Isinga dazu. Also Namensfindung war ein richtig wichtiges Thema. Und dann kommt ja wirklich ganz viel hinten dran. Das heißt, kann ich die Marken dazu haben? Sind die Domains frei? Ist das SourceForge-Projekt frei? Twitter-Account? Facebook, ich glaube, wir haben damals 45 Accounts an einem Tag angelegt, also wir kamen uns vor wie so Spammer-Bande aus Nigeria irgendwie, ja. Das war schon sehr amüsant, also wirklich diesen Schritt auch zu gehen und sagen, gut, jetzt entscheiden wir uns für was und machen das. Und am Ende des Tages waren wir irgendwann so weit, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir so das Handwerkszeug, wir sind eigentlich irgendwie der Meinung. Und dann gab es aber schon nochmal im Kreise der Leute so ein bisschen dieses Zögern. Sollen wir es wirklich machen? Sollen wir nicht nochmal reden? Und das war schon so eine kleine psychologische Gesprächsgruppe zum Schluss, wo wir uns wirklich nicht einig waren, gehen wir jetzt genau den Schritt. Und irgendwann haben wir uns dann für entschieden, irgendwo nach rechts zu gehen und zu sagen, okay, wir machen das an der Stelle, wir machen das. Und wie wir es gemacht haben, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir uns vorbereiten. Das heißt, bevor das dann announced wurde und bevor wir damals rausgegangen sind mit Pressemitteilung, Website, da ging es erstmal an, haben uns überlegt, was wollen wir überhaupt machen, was wollen wir erreichen, was ist Nagios heute, wo wollen wir hin. Wir wollten auch unbedingt ganz, ganz schnell eine Release haben, wo wir nicht nur den Namen ändern, also das wussten wir intern sofort, eine Release bauen, die genau das gleiche ist, nur anders heißt, ist ziemlich beschämend, also war klar, wir müssten irgendwo schon mal uns was überlegen, was wir machen. Das war damals die Version 0.8, war das erste, dass wir diese Endo-Utils in Isinga damals integriert haben und einige Patches, die so über Monate auf der Mailingliste dümpelten, die dann mit reinzunehmen. Das heißt, wir haben dann ganz, ganz viel vorbereitet. Ja, und irgendwann waren wir quasi soweit, haben unser Set gemacht, verschiedene Tools, auf die ich später auch nochmal eingehe, was wir alles so verwendet haben. Und dann haben wir das Ding in irgendeiner Form halt rausgeklopft. Das heißt, wir haben die Website hochgenommen, haben ein paar Pressekontakte angeschrieben, haben gesagt, wir forken und haben quasi einfach mal diese Meldung dann rausgehauen. Und dann war erstmal eine Stunde ist eigentlich gar nichts passiert. Wir haben damals dann noch drei virtuelle Maschinen hinter den Load Balancer hochgefahren, weil wir gedacht haben, auf der Website könnte schon was los sein. Da war gar nichts, dann waren wir mega enttäuscht in der Administration und gesagt, das ist ja scheiße, da greift gar keiner darauf zu. Zwei Stunden später ist uns die ganze Maschine dann abgekackt, weil doch so viel los war. Und es doch dann eingeschlagen hat wie ein Donnerwetter. Also das ging dann so nach 2-3 Stunden ging es über alle Kanäle und so Nagios ist geforkt, in sämtlichen Medien ging es rund. Dann kam auch sofort wieder dieses schlechte Gefühl zurück, ach du Scheiße, was haben wir jetzt angerichtet? Und es ging dann immer ein bisschen so in Wellen. Also in den ersten 6 Wochen war das ein Mix aus Euphorie, super und aus ach verdammt. Und das war auch eine ganz spannende Zeit. Für den einen oder anderen war das auch durchaus zu viel Stress. Und dann ging das letztendlich durch alle Kanäle, also Linux Magazin oder Golem oder ich weiß nicht, was ich sonst noch alles habe. Ja, heiße. Also auf allen etablierten Medien ging das dann raus. Natürlich kam dann auch irgendwann relativ schnell Feedback von der anderen Seite des Wassers. Und es war dieser Gegenwind. Das heißt, am Anfang war alles super und die Leute fanden es gut und haben gesagt, ja, super, endlich mal geht da was voran. Obwohl die gar nicht wussten, was vorangeht, aber sie fanden, jetzt ist schon mal was geforkt, da geht's bestimmt voran. Aber dann kam eben die andere Seite. Das heißt, dann kam dieser Gegenwind. Das heißt, die Leute haben geschrieben, das finden wir nicht gut und habt ihr mit dem gesprochen. Und dann kam natürlich auch massive öffentliche Kritik auch von Nagios rüber mit all diesen Dingen. Wir hätten nicht miteinander gesprochen und wir als Nagios Community Advisory Board wären ihm im Rücken gefallen. Also dann kam letztendlich Bad News, die natürlich nicht so viel Spaß machen. Das heißt, da kam schon ganz viel mit dem man sich auseinandersetzen musste. Und da wurde viel auch Wahrheit erzählt, aber da wurde halt auch viel Unwahrheit erzählt und so ist es auch. Und das war ganz spannend von dem zu wissen, auf wie viel Dreck, der geworfen wird, wie viel Dreck werfe ich zurück. Das richtige Maß zu finden zwischen, lasse ich mir alles gefallen oder sage ich, naja, das wird schon ruhiger werden. Und das war eine ganz spannende Zeit. Und ich sage jetzt mal, obwohl ich das in den Folien nicht so bedacht habe, ich glaube auch, dass es fürs Nagios-Projekt ein ganz wichtiger Schritt war. Weil komischerweise eine Woche, nachdem wir geforkt hatten, gab es zwei neue Core-Entwickler, nämlich den Andreas Eriksson und den Ton Boon, die seit Jahren auch im Nagios-Umfeld entwickeln. Die waren auf jeden Fall, zwei Wochen später, nachdem wir Singer geforkt haben, auf einmal hatten die das Recht, ins CVS-Daten einzuspielen. Das hätte man früher auch haben können. Aber einfach auf den Druck zu sagen, okay, jetzt macht er was, dann müssen wir halt auch was machen. Und das sind auch die beiden, sind nach wie vor da die Arbeitstiere. Also Andreas Eriksson macht mit Abstand am meisten auch in dem Nagios-Core an der Stelle. Naja, und dann war sie diese politische Welle so ein bisschen weg und zu sagen, okay, jetzt müssen wir eigentlich wissen, was wir machen. Das heißt, wir mussten mal eine Roadmap aufstellen, wir mussten Ziele kommunizieren. Und zwar auch ganz wichtig, dass wir eine Roadmap haben, weil das hat uns bei Nagios immer gefehlt, so wann geht's denn weiter, wann kommt denn die nächste Version. Das heißt, wir mussten uns erstmal finden und sagen, was ist wichtig, ja, was müssen wir tun, was wollen die Leute? Und frag mal 20 Leute, was 20 Leute wollen, da hörst du die wildesten Sachen, wo du denkst, das will ich auf keinen Fall. Und dann suchst du die Schnittmenge, die da drin sind, das ist gar nicht so einfach. Und aber relativ schnell haben wir es dann geschafft, uns eine Versionslinie zu setzen. Das heißt, wir haben damals vorgenommen, dass wir 4 Versionen im Jahr machen wollen und haben das dann entsprechend auch eingetaktet. Und ich glaube, 2-3 Wochen, nachdem wir diesen Fork announced haben, dann kam dieses erste Release. Und das war damals die 0.8. Ich habe keine Ahnung, warum es die 0.8 war, weil wir gesagt haben, es wäre nicht so weit zu 1.0, aber es wäre auch so ausschauen, als hätten wir schon was gemacht. Ich glaube, das war der Grund dafür, mehr Grund gibt's nicht. Und dann ging's los, ja, wir haben dann, der Henrik Becker hat es damals maßgeblich gemacht, der hat ganz viel Patches eingesammelt, die in Nagios lange gefehlt haben, hat eben diese Endo-Utils auf LibDBI umgestellt, dann kam der Oracle-Support später dazu, das heißt, ganz viel lief in Datenbank-Ecke, Paketierung, dass diese Datenbank und Isinga leichter zu installieren sind. Das war quasi die erste Release und von der an ging es dann eigentlich stetig bergauf, was die Releases angeht. Und was dann aber schon auch kam, war der Ärger im Team. Also der kam dann schon auch, weil das war Stress. Viele aus dem Isinga-Team wurden dann auch aus USA angeschrieben und sagen wir über die persönliche Schiene wieder zurückgeholt und ist das richtig und da gab es dann durchaus auch auf Zweifel, können wir das schaffen und wie machen wir das und eins ist natürlich auch gesagt, ein Projekt zu forken ist erstmal ultra leicht, aber jeder von euch, der ein Open Source Projekt am Laufen hat, weiß, wie viel Arbeit es ist, so ein Open Source Projekt am Laufen zu halten. Das ist viel, viel schwieriger. Eine Release mal rauszuschießen und sagen, viel Spaß damit, das ist das eine, aber Mailinglist-Kommunikation zu machen oder all das und so ein Projekt am Laufen zu halten, ist einfach unwahrscheinlich viel Arbeit und du brauchst am Ende des Tages jemanden, der es halt einfach macht. Und das war auch in der Anfangsphase nicht wirklich einfach. Ja. Und dann haben wir halt versucht, okay, wir müssen uns die Energie auch so ein bisschen einteilen, wir können nicht alle Leute sofort verbraten und jetzt 25.000 neue Features, weil wir verbrennen uns dann auch selber. Und am Anfang will man am liebsten alles ändern. Man will sofort rewriten, das Ganze in Smalltalk neu schreiben und mit einem Ruby-Interface über Java XML-RPC-Interface und stellen fest, das machen wir vielleicht lieber doch nicht, weil wir kriegen es nicht fertig. Also dann sage ich mal, diese Energie, die da drin ist, irgendwie auch einzufangen und die Leute einzufasen. Das war ganz wichtig Und jetzt für alle, die das weinende Kind in Erinnerung haben, dann auch das Lachende, irgendwann ging es dann auch so. Also nachdem er so diese Anfangsenergien positiv und negativ irgendwie ein bisschen eingefangen hat, ging das auch und nach 2, 3 Releases haben wir uns dann auch wirklich so ein bisschen gefunden. Ja, und dann kam eigentlich der schwere Teil, dieses Projekt halt am Laufen halten. Das ist nach wie vor Arbeit. Das ist einfach Arbeit, so ein Projekt am Laufen zu halten, ist viel, was in der Freizeit da passiert. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und eines, was wir vom ersten Tag an gemacht haben in dem Team, wir haben uns aufgeteilt in unterschiedliche Verantwortlichkeiten, die wir nach wie vor haben. Das heißt, wir haben Leute, die machen den Chor, wir haben Leute, die machen Istinger Web, wir haben Leute, die machen Reporting, wir haben Leute, die machen Dokumentation, wir haben Leute, die twittern und Facebooken und machen alles, was die Marketing-Ecke angeht. Denn du musst auch immer vorbereitet sein. Und wir wollten auch in dem Team keinen Single Point of Failure haben. Also uns war ganz wichtig, wenn Person X eine Freundin hat und sagt, jetzt bin ich raus, weil ich muss mir da jeden Abend ins Kino, dass dann irgendwie weitergeht. Ich sage jetzt nicht, dass generell Frauen an der Misere schuld sind, wenn es in Open Source Projekt nicht weitergeht, aber es ist eine Hauptursache, ganz klar bewiesen. Ja? Also da wollten wir uns warm anziehen und sagen, wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock mehr, dass dann halt irgendwie weitergeht. Und das haben wir von vornherein so gemacht. Wir haben auch Leute in dem Projekt, die gegangen sind. Auch das gibt's. Also wir haben Leute, die waren dabei, sind es nicht mehr. Und wir haben Leute, die haben einen ganz hohen Aktivitätslevel, dann sind die wieder weg. Und wir haben so ein bisschen Leute, die halt einfach diese Baseline machen und dafür sorgen, dass es halt einfach vorangeht. Und das war eins der wichtigsten Dinge. Nicht, keine Insellösung in dem Projekt zu schaffen, sondern sagen, wir stellen uns so auf, dass möglichst alle was können. Es hat auch so gut wie jeder in dem Projekt einen SSH-Key und kann root sein auf diesen ganzen Kisten, die wir mittlerweile haben. Ich glaube, wir haben 6 oder 7 Server in dem Projekt. Da kann jeder alles machen, auch kaputt machen. Es kann auch jeder in den Master committen. Aber es ist uns noch nicht um die Ohren geflogen. Also das funktioniert. Ja. Wir schauen in dem Projekt, dass wir so einen gewissen Hygienefaktor haben und aufeinander schauen. Aber es ist an sich erstmal keine Schande, jedem auch das Recht zu geben, alles zu können, weil die Leute wollen auch nicht behandelt werden wie ein kleines Kind. Wenn die ihr Freizeit investieren wie ihr Projekt, dann wollen die auch Möglichkeiten haben, wirklich aktiv mitzuarbeiten. Und aktive Mitarbeit ist nicht, ich schreibe ein Patch wohin und dann liegt der 4 Wochen in irgendeiner Mailinglist. Das heißt, ich muss den Leuten auch eine Chance geben, auch den Fehler zu machen. Dann versuchen wir uns ganz oft zu treffen. Das heißt, ich weiß, das ist natürlich nach Projektgröße schwierig und zugegeben, den einen oder anderen Projekt habe ich noch nie gesehen, aber so der Kern trifft sich immer wieder, 2, 3 Mal im Jahr, entweder wir machen das im Linux-Hotel oder vor ein paar Wochen waren wir mal in Wien bei Michael und haben da alles Mögliche gemacht, wenig ist Singer, aber wir hatten Spaß zusammen und einfach dieser persönliche Kontakt ist ganz entscheidend. Was wir machen, sind Telcos oder Mumble-Sessions. Da hat der Alex aus unserem Team einen Mumble-Server aufgesetzt, da sind wir immer zugange in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Das ist so, wir haben uns mal 2 Wochen vorgenommen, dann kam die erste Biergartenzeit, dann haben wir festgestellt, oh, die 2-Wochen-Pace können wir nicht halten, weil ich gesagt, heute ist schlecht und nächste Woche kann ich auch nicht. Und mittlerweile sind wir so bei 4, 5 Wochen, wo wir diese Telcos machen, aber dafür sind auch wieder mehr Leute drin. Wir haben das von Anfang an in Englisch gemacht, das Projekt, was ein bisschen surreal war, weil wir am Anfang ja nur Deutsche waren und nicht jeder konnte gut Englisch sprechen, aber wir haben wirklich gemumbelt mit nur Deutschen in Englisch, aber das war auch so, was wir gesagt haben, wenn wir das nicht in Englisch machen, dann werden wir ein deutsches Projekt und wir werden nie eine Akzeptanz kriegen in Übersee, wir werden auch keine Leute kriegen, die da mitarbeiten, wir müssen das in Englisch machen. Und so ist auch so, dass jede Mumble-Session, die wir machen, ist in Englisch, alles, die Projektkommunikation, Teamliste, und das war ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor, um Leute zu bekommen, wie Matthew, die Gentoo-Packaging machen oder Matthew, der halt auch in den USA sitzt und an den CGIs rumschreibt, weil den muss man nicht integrieren. Der hat sich auf die Mailingliste subscribed und konnte sofort vom ersten Tag dabei sein. Ein Negativbeispiel dafür sind übrigens die Franzosen. Also nichts gegen die Franzosen, aber die Franzosen machen halt alles in Französisch und darum kommen die mit ganz vielen Projekten einfach aus ihrem Frankreich nicht raus. Weil die gute Sachen machen, aber es ist halt Französisch und dann liest du halt den Newsartikel, nach 2 Zeilen hast keine Lust mehr und dann bist du halt weg. Ja, und das ist der Punkt. Also Englisch musst du machen, wenn du international irgendwas machen musst. Und obwohl wir absolut deutsch-europäisch waren mit Isinger, ist es so, das sehen wir auch gut an SourceForge, dass wir gerade in den USA wirklich total anziehen. Also in den USA nimmt Isinger mega zu. Da geht's jetzt auch deswegen ab, weil wir genau die Kommunikation machen, weil wir Leute da drüben haben, die auf Konferenzen gehen, die dort erzählen, wie super das alles ist. Und das ist ein ganz wichtiger Teil davon. Das andere, was wir machen, Marketing Support. Da haben wir 2, die das tun. Das heißt, da machen wir ganz, ganz viel. Was wir machen, sind Messen, Events. Heute zum Beispiel, wir sind aber auch im Linux-Tag in Chemnitz, wir Wo waren wir sonst? Cebit waren wir schon. Also da engagieren sich ganz, ganz viele, damit wir mit dem Projekt in irgendeiner Form unterwegs sind. Für den einen oder anderen ist es natürlich schwierig, weil es bedeutet, Urlaub zu nehmen, das in irgendeiner Form zu arrangieren, auch mit den Kosten. Aber Messen und Events und an der Community dran sein, ist total wichtig, weil du die Leute sprechen willst und weil du das Feedback bekommst. Das Zweite, was wir machen, ist natürlich klassische Medien. Das heißt, es gibt ein paar ganz einfache Tricks, um an Presseboxen, Newsletter, Pressemitteilungen irgendwo rauszukriegen. Wenn man den einen oder anderen vom Verlag kennt, kann man auch mal eine Newsmeldung positionieren. Also klassisch Online-Marketing zu machen, ist ein Mittel, das man braucht. Und das Marketing war auch für unser Projekt immer stets wichtig, zu erklären, was machen wir, wie ist die nächste Version. Also wirklich ein bisschen was nach außen zu tragen. Und du brauchst auch alle. Du brauchst die, die super programmieren können, aber du brauchst die am besten nicht programmieren wollen, weil die machen dann irgendwas anderes. Die machen halt dann Doku oder die machen eben genau das, dass sie auf Facebook was schreiben, das machen andere nicht. Also wir haben ganz viele im Projekt, die Gott sei Dank nichts programmieren. Und das ist gut so. Support ist anstrengend, aber machen wir Mailingliste, ganz, ganz viel im Monitoring-Portal, hieß ja mal Nagos-Portal, wie wir vorhin gelernt haben. Da sind wir viel unterwegs, da macht der Michi wahnsinnig viel, aber das ist so die Plattform, wo wir die Leute natürlich abholen. Auf Twitter machen wir wahnsinnig viel, das wird gut angenommen. Also auf Twitter schreiben die Leute, ich habe irgendein Problem mit Plugin XY. Das versuchen wir so weit wie möglich abzufespern. Da gibt's ein Mädel, die Amanda, wo sitzt die gerade? In Kanchun oder Changkun in China. Die macht es und wenn sie mal technisch nicht weiter weiß, fragt sie auf der Teamliste jemand anders und die kümmert sich letztendlich um den Kanal. Social Media, also Twitter habe ich sehr vorangenommen, Facebook, wir haben einen YouTube-Screencast, der leicht veraltet ist, aber der hochfrequentiert ist, den werden wir jetzt auch im Sommer mal neu machen. Und ja, Twitter ist ein wichtiger Kanal, um an die Leute ranzukommen und die nehmen das auch wahr und da kannst du auch wirklich eine Community aufbauen. Du lernst auch über Twitter Leute hier, du kannst dich hier vernetzen und dich treffen, obwohl du so vielleicht nichts miteinander zu tun hast. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu den Tools erzählen, die wir eingesetzt haben. Das erste ist, nachdem mein Name gesagt hat, wir brauchen eine super Website. Dann hat, ich glaube, der Julian was damals gesagt, wir machen das mit Typo 3. Dann haben wir gesagt, bis wir das mit Typo 3 ans Fliegen kommen, dann ist das Projekt tot. Weil wir bauen erstmal 8 Wochen ein Template, dann stellen alle anderen fest, sie können in Typo 3 kein Content einpflegen und das kriegen wir nie gewuppert. Also haben wir gesagt, wir machen es in WordPress, was zugegeben ist, kein CMS ist, aber es ist halt idiotensicher. Also in WordPress kann halt jeder Content erstellen, create page, fertig und schreibt sein Zeug rein. Mit Typo 3 ist es halt schwierig. Wir bereuen das manchmal, dass wir WordPress haben, weil wenn man da Content verschiebt, dann ist das halt WordPress ziemlich wurscht, weil der eben nicht irgendwelche Links trackt, sondern ist die Seite halt weg. Aber es geht so. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, wir bereuen es auch nach wie vor nicht, weil das andere hätten wir nie ans Laufen bekommen. Was nicht heißt, dass Typo 3 übrigens schlecht ist. Ja? Also die Firmenwebsite bei uns läuft auf Typo 3, aber da sind mir schon 20 graue Haare auch rausgefallen, dass das so läuft. Blog, klar, hat man quasi mit, Abfallprodukt, weil WordPress ist ja eigentlich ein Blog. Dann haben wir uns relativ früh um Userverwaltung gekümmert. Das heißt, wie machen wir das, wenn die Leute jetzt kommen? Wir müssen denen irgendwie User gegeben. Das kam auch, bevor die Seite letztendlich online ging, gesagt, wir müssen irgendwie User verwalten, weil wir haben ja auch einen Dev-Tracker, auf den komme ich nochmal zurück. Und wir wollen nicht, dass jeder überall seinen User anlegt. Dann haben wir gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, machen wir OpenID. Dann haben wir aber festgestellt, dass für die meisten Tools, die wir einsetzen, gab es keine OpenID-Provider. Das heißt, an sich wäre es cool gewesen, OpenID zu machen, weil der User hätte jetzt nicht nochmal seine Credentials irgendwo einbringen müssen. Aber wir konnten es in unsere ganze Tool-Landschaft nicht einbauen. Also haben wir uns dafür entschieden, und das machen wir immer noch, dass wir einen LDAP-Server haben, haben da quasi ein eigenes Interface drüber geschrieben in PHP, wo man sich anmelden kann. Da meldest du dich an, da landest du dann in so einem Inactive-Folder, dann kriegst du eine Mail, acceptest die, dann wirst du aus dem Inactive-Folder in den Active-Folder geschoben und das ist es. Und dann bist du in dieser ganzen Isinga-Welt, weil da hängt dann unser Wiki dran, unser Dev-Tracker, alle hängen an diesem LDAP, bist du dann drin. Das heißt, du meldest dich einmal an, und dann hast du quasi Zugriff auf diese komplette Tool-Landschaft. Hat klare Nachteil, du musst einmal den User dann anlegen, aber dann bist du quasi in dem Ökosystem Isinga drin. Wer sowas auch mal haben will oder selber sowas braucht, also diese PHP-Geschichten für User Registration, vielleicht gibt es da auch ein eigenes Projekt, ansonsten kann er das natürlich auch gerne haben. Ja, Git war klar, also das war nie in Frage gestanden, gurken wir mit dem alten CVS von Nagos weiter rum oder machen wir das gleich gescheit? Also die Idee war nie da, das anders zu machen, sondern wir haben das im ersten Moment an Git. Da zahlen wir heute noch ein bisschen Lehrgeld manchmal, weil es halt was Eigenes ist und keine Ahnung. Also ich bin jetzt kein Hardcore-Developer, wie ich noch Developer habe, da war CVS noch Raketentechnik. Und wenn es dann heißt, wir machen Cherry-Picking, dann sage ich, ja, mach da mal. Also ich weiß bis heute nicht genau, wie es funktioniert. Aber im Projekt haben es alle so weit begriffen, dass sie den Master nicht kaputt machen und auch einen eigenen Branch aufmachen können. Also es war ein bisschen was zu lernen mit dem Git, weil keiner so richtig Erfahrung hatte, in einem großen Projekt mit Git zu arbeiten. Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Dann wollten wir natürlich irgendein Trouble-Ticketing-System haben. Das heißt, wir wollten was haben, wo wir Roadmap abbilden können, Aktivität, wo wir eine Verbindung haben zu dem Source-Code-Repository. Und da haben wir uns auch ein bisschen umgeguckt. Da gibt's ja ganz, ganz viele Tools. Da gibt's Mantis, alles Mögliche. Aber irgendwann sind wir dann auf dieses Redmine gestoßen. Redmine ist original, glaube ich, ein französisches Projekt, wo es rausgeschafft hat aus Frankreich. Ist ein Ruby-basiertes Framework, ist eine coole Software, die kann alles Mögliche. Wir setzen nur einen Teil dieser Module ein, die mitbringen. Man kann auch Zeiten erfassen auf Issues und so weiter. Was sehr, 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 sehr vorteilhaft ist an dem Redmine, dass man es gut customizen kann. Das heißt, man kann sich so ein eigenes Theme-File zum Beispiel reinlegen, damit es schon mal so ausschaut. Und du kannst es sehr, sehr leicht mit einem Git verwursteln. Das heißt, du kannst in einem Redmine-Projekt sagen, für dieses Projekt ist das Git zuständig. Und wenn du dann ein Git-Commit machst und sagst, Git-Commit, keine Ahnung, Fehler rausgebaut, Fixes, Issue Number 1512, dann hol dir in regelmäßigen Abständen die Git-Commits und schließt auch gleich das Ticket. Das heißt, du kannst über Git-Commits gleich mit den Tickets arbeiten. Und das ist sehr, sehr vorteilhaft, weil du musst nicht links im Git ein Commit machen, ihn erklären und dann ins Trouble-Ticket-System wieder gehen und sagen, jetzt habe ich das gemacht, sondern du siehst, das Ticket wird automatisch geschlossen und siehst sogar den Commit-Diff im Git, kannst da draufklicken und siehst genau, mit welchen Zeilen Code das Issue geschlossen wurde. Und das ist nach wie vor, finde ich, ein absolutes Killer-Feature und deswegen setzen wir es auch ein und sind da ganz happy damit. Man kann Multiprojekt machen, man kann Projekthierarchien anlegen, man kann Versionsnummern auch vererben aus Masterprojekten. Das heißt, wir haben Anisinga Main-Projekt mit Core-Reporting und vererben zum Beispiel die Release-Nummer aus dem Projekt oben raus. Also man kann sehr, sehr viel damit machen. Das ist auch echt eine Empfehlung. Das läuft vom ersten Tag an, läuft super. Das Einzige, was ein bisschen hagelig ist, ist die externe E-Mail-Schnittstelle. Wenn ich von außen E-Mails reinsenden will und ein Ticket aufmachen muss, dann erwartet Redmine, dass der Benutzer schon existiert, was natürlich nicht immer der Fall ist. Also das ist so ein bisschen hagelig, da kann man sich auch helfen. Aber ansonsten jeder, der irgendwas machen will, Projekt, bisschen Source Code, bisschen Wiki, ist Redmine einfach ein Knaller. Ja, dann wollten wir noch so ein bisschen einen Feedback-Kanal für Non-Techies, also vielleicht jemand, der ein bisschen auf Teamleiter-Management-Ebene, der einfach sagt, das hätte ich mal ganz gerne. Da haben wir uns so einen Fremd-Service angemietet, der User Voice heißt, und da kann man einfach Dinge reingeben. Das ist dann Crowd, was weiß ich, also jeder kann. Wiki haben wir mit allem Möglichen angefangen. Irgendwann haben wir gesagt, naja, wir brauchen eine Confluence, aber wir wollten kein Geld ausgeben. Und das Schöne an Confluence, also das ist ja ein Produkt von Atlassian, dass die für Open-Source-Projekte umsonst Lizenzen anbieten. Das heißt, wenn man ein Open-Source-Projekt ist, schreibt dann an Atlassian eine Mail und sagt, wir sind das Projekt, wir machen dies und das, können wir eine Lizenz haben, dann kriegst du eine Lizenz. Das heißt, wir haben Unlimited-User-Lizenz für Confluence mit allen Updates, kriegen auch Support. Ja, es ist ein kommerzielles Produkt, aber es tut genau das, was wir brauchen. Wir können es mit dem LDAP koppeln. Wir mussten nichts dafür bezahlen, weil die das sponsoren. Ist einfach gut. Und Confluence kann man, glaube ich, wirklich empfehlen. Und falls jemand ein Projekt auch hat und sich irgendwie nach einer Wiki-Lösung umschaut, ist Confluence wirklich 1A. Und wir haben die Lizenz innerhalb von einer Stunde gehabt. Mail, wir machen das. Die wollten einen Screenshot und die URL haben, von der wir sind. Und dann war das für die erledigt. Dann haben wir die Lizenz bekommen und benutzen das seitdem. Dann haben wir noch was zum Übersetzen. Portal nennt sich das. Also da ging es irgendwann los, wir machen ein neues Webinterface. Alle wollen wir Transsilvanisch auch unterstützen. Das heißt, möglichst viele Sprachen zu haben. Wir selber konnten aber nur Polnisch, Italienisch, Englisch, Deutsch einbringen. Da hätte uns das Französische mal was genutzt, aber das konnten wir auch nicht. Also haben wir gesagt, wir brauchen irgendeine Plattform, wie wir das machen können. Und da sind wir dann auf das gestoßen. Ich weiß nicht, ob es da andere gibt. Das mag der ein oder andere vielleicht besser wissen. Aber das ist das dann, für was wir uns entschieden haben. Und Portal ist letztendlich eine Software, die genau das macht. Das heißt, du hast einen Ursprungsbasistextfile in Englisch, wie Meldungen heißen. Der Benutzer kann sich anmelden und dann im Endeffekt wie so Key-Value-Pärchen einfach seine Sprache ausfüllen. Du siehst dann auch einen Fortschritt und da kommen letztendlich dann so PO-Files raus. Also ich glaube, das heißen die PO-Files, weiß das jemand, diese Sprachfiles? PO-Files. Genau, die kommen dann raus, die kannst du mit verbauen. Das heißt, wenn du Glück hast und du hast jemanden in der Community, dann machen die deine Übersetzungsarbeit. Da haben uns auch ganz viele schon geschrieben und sagen, ich kann nichts, aber ich kann ganz gut übersetzen. Und es ist einfach cool, die abzuholen. Und die machen es für dich, tippen das da ein. Und dann hast du halt in verschiedenen Sprachen deine Plattform und kannst die halt auch anbieten. Dann haben wir Dokumentation. An der Stelle hier Dank an den Wolfgang und die Lara, die das mit einer hohen Leidenschaft dokumentieren. Der Wolfgang macht darüber hinaus noch NACVIS und PNP von Nagus. Also wir sagen mal, der dokumentiert alles, was nicht bis drei auf dem Baum ist. Aber er hat einfach da eine hohe Leidenschaft dazu, komischerweise. Das machen wir mit DocBook. Keine Ahnung warum, so richtig glücklich bin ich damit nicht. DocBook ist halt super, weil man aus dem XML alles machen kann. Das Problem ist, dass wir uns mit dem XML die Finger brechen und nichts draus machen. Sondern das Einzige, was wir daraus machen, ist HTML und PDFs generieren. Und keine Ahnung, das Problem an dem DocBook, keiner kann die Doku aktiv mitgestalten, sondern es muss ja jemand ein Issue aufmachen und sagen, da habe ich einen Fehler in der Doku und dann muss ich mit dem DocBook so lange im XML wandern, bis er die Stelle findet und dann muss er dann mit einem DocGen das raus, es ist ganz schön hakelig. Wir sind so ein bisschen am Überlegen, ob wir die Doku vielleicht in das Confluence verlagern, weil da gibt's auch einen PDF-Export. Andererseits stecken jetzt ja schon fast Mannjahre in dem DocBook, da will man es natürlich auch nicht aufgeben. Ich glaube, wir machen erstmal nichts, dann machen wir erstmal nichts falsch. SourceForge machen wir auch, da machen wir aber fast eigentlich nur Mailinglisten, also unsere ganzen Mailinglisten liegen da, weil das funktioniert, man kann mit SourceForge ja alles Mögliche machen, auch sein Repository dort haben, das nutzt man eigentlich alles nicht, sondern wir machen wirklich nur Mailinglist und was wir natürlich machen, Traffic, also wir lassen halt dort das Zeug runterladen, kostet nichts, da macht SourceForge eine super Arbeit, du kannst deine Projekte hochstellen, weil das wäre mittlerweile schon auch ganz schön viel Traffic, ich glaube wir haben, jetzt weiß ich nicht, ob es 100 oder 200.000 Downloads sind, aber da rumpelt schon ganz schön. Und wenn du den Traffic selber bezahlen musst, so machen es die Kollegen dort. Das funktioniert, ist verfügbar und hat sich auch etabliert. Dann gibt's Demosysteme, die ganz schön viel Kummer immer machen in der Pflege, weil da gibt's ständig was. Und da gibt's auch Leute, die nichts anderes im Sinn haben, als sich auf ein Pablo-Demosystem das auf Hebräisch einzustellen. Und dann guckst du wieder, wie kriege ich die Sprache zurückgesetzt. Also, aber das braucht man, muss man haben. Und dann gibt's, wobei der Screenshot ist ein bisschen alt, dann gibt's natürlich auch noch einen Jenkins-Server, der Bild macht. Der macht im Moment nur Core und Web, aber da wollen wir jetzt verstärkt mit raus. Wir werden in den nächsten Wochen für die ganzen Debian und RPM wollen wir einen Bild-Server haben, damit das alles automatisch mal rausgekurbelt wird. Das ist halt immer so, ich habe jetzt fertig entwickelt, nächste Woche mache ich dann noch die Tests dazu. So ungefähr sieht's da halt aus. Mal gucken, wann die nächste Woche kommt. Aber wir arbeiten wirklich dran, dass das besser wird. Noch zwei, drei Worte zu der Finanzierung. Das kostet ja am Ende des Tages irgendwie auch Geld. Das heißt irgendwie, und wenn es dann nur die Zeit ist, muss man Invest machen. Und die Frage bleibt natürlich, wie machen wir das? Das heißt, ganz, ganz viel passiert in der Freizeit. Ganz viele Leute, die da arbeiten, die machen das halt daheim. Am Wochenende nehmen sich Urlaub, wie auch immer. Also da steckt ganz, ganz viel Community- und Freizeitarbeit in dem Projekt. Klassisches Sponsoring, also es gibt vielleicht mal jemand, der was kauft, wir haben so einen Isinga-Shop, da kann man Buttons, T-Shirts, mir passen leider die größten T-Shirts auch nicht, aber für alle anderen ist es echt eine Empfehlung, kann man sich T-Shirts kaufen und Jacken und da geht halt so ein kleiner Anteil in das Projekt, ich glaube es reicht maximal für Junior-Tüte, mehr kommt da im Moment noch nicht bei raus, was da reingekommen ist, aber wir wollen den Kanal weiter ausbauen. Dann Arbeitszeit, also wir haben Firmen in dem Projekt, die Arbeitszeit investieren. Die Uni Wien zum Beispiel, der Michael kann einen Tag die Woche da reinarbeiten, das kriegt er bezahlt. Der Michael Lübben, der ist bei der BTC in Oldenburg, der kann Arbeitszeit investieren. Bei NetWays, die Leute investieren Arbeitszeit dazu und können quasi während des Tages in das Isinga reinarbeiten. Und es gibt ganz, ganz viele Kunden, die letztendlich was bezahlen. Also wenn ich jetzt allein selber denke, bei uns, wo ich es weiß, gibt es viele Automotive-Firmen, die für einen anderen die Erweiterungen mitbezahlen. Aber die haben es halt mittlerweile alle begriffen, dass wenn der links was reinläuft und ich rechts, habe ich zum Schluss ein besseres Produkt. Und ganz, ganz viel von dem Web-Interface ist was aus kommerziellem Geld gemacht ist, aber halt zu 100% Open Source ist. Denn es gibt kein Enterprise-Modul dafür, sondern es ist alles so, wie es ist. Es gibt auch nur einen Subversion oder in dem Fall ein Git, nur eine Versionsverwaltung, da liegt alles drin. Und da kommt wirklich ganz, ganz viel raus. Ansonsten halten sich die Kosten in Grenzen. Wenn jetzt jemand selber Lust hat zu forgen, vielleicht noch so ein bisschen am Anfang so Markenrechte und so anmelden, das kostet ein paar Euro. Also wenn man mal eine europäische Marke anlegen will, also erst erschießt du dich dreimal, bevor du das Formular ausgefüllt hast, weil das ist die Hölle. Und dann bist du einmal durch, musst du natürlich irgendwo Münzen einwerfen. Also ein paar Euro kostet es schon, Domains, Marken, das alles ans Laufen zu bringen. Du musst ein bisschen was investieren. Die Maschinen ist jetzt nicht so ein Problem, das sind ja VMs und VMs sind in der Cloud und wenn es in der Cloud ist, kostet es ja kein Geld mehr, also VMs haben wir auch. Also das läuft ganz gut, aber du hast schon eine gewisse Initialkosten, um einfach so ein Projekt einfach mal zu wuppern und all das so zu machen, dass das läuft. Ja, so ein bisschen das Fazit. Das muss sich jeder selber überlegen, ob er es macht. Ich würde sagen, nachhinein für Isinga war es das Beste, was Isinga und ich glaube auch, was Nagos passieren konnte, dass wir es gemacht haben. Ich bin da auch echt stolz drauf, dass wir das durchgezogen haben durch alle Mühlen. Ich glaube auch, dass es durchaus das ein oder andere Open-Source-Projekt am Markt gibt, was es verdient hätte. Das Einzige, wo ich mich so ein bisschen dagegen wehre, heute forkt dir jeder alles auf GitHub. Also bei jedem Projekt gibt's Fork Me auf GitHub und jeder hat ein GitHub-Repository. Und das finde ich an sich cool, weil es collaborative ist und jeder kann mitmachen und ist alles super und man kann kreuz und quer cherrypicken, pushen, pullen und alles. Aber der Nachteil ist, finde ich, meine persönliche Meinung, dass sich viele Leute auch keine Arbeit mehr machen, sondern sie forken irgendwas auf GitHub, da liegt irgendwas rum, da liegt der README, da steht aber auch nichts drin und du sollst es dann selber aus den Fingern saugen, wie du das Ding jetzt irgendwann ans Laufen kriegst. Und ich finde, so einem Projekt gehört halt mehr als nur was auf GitHub. So ein Projekt gehört eben auch eine Mailingliste, da gehört halt auch eine Website, da gehört auch Doku, denn das andere ist vielleicht einfach, aber ich finde, es reicht nicht aus. Also wenn man Leute gescheit bedienen will, die Community bedienen will, dann muss man sich auch Mühe geben und nur irgendwas zu forken und sagen, ich habe ein bisschen Source Code, schaut es euch an, ist, finde ich, zu wenig. Das ist vielleicht so ein bisschen der schnelle Zeitgeist, den wir gerade haben, aber ich finde, langfristig wird nur ein Projekt, glaube ich, auch überleben, was so eine wirklich eine Substanz auf der ganzen Basis hat und den User auch in allen Bereichen abholt mit all dem, was dazugehört und wenn es der Tweet ist, den man absetzt und einen Reply kriegt oder halt auch dann der Facebook-Post. 45 Minuten, ich werde durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr alle zum Rootcamp kommt und so tolle Bändel kriegt und das Bier ist auch kalt. Schönes Wochenende, schönen Abend noch und vielen Dank. Oder gibt es noch Fragen? Das habe ich vergessen. Wir gehen jetzt alle schon zum Rootcamp. Gibt es noch Fragen? Drohungen? Tschüss.